Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Du hast uns diesmal Textauszüge aus Mad 2 Babylon von M. Mehmet Ünver mitgebracht. Es geht weiter um diese, ja, doch sehr faszinierende Figur Mad, so eine Art Held wider Willen oder Retterfigur, dessen Geschichte hier weitergeht.
Genau. Und die Passagen, die du da ausgesucht hast, die zeichnen wirklich einen dramatischen Bogen, muss man sagen. Wir folgen Mad ja von dieser fast unwirklichen Gefangenschaft in Abdu, diesem zeitlosen Ort, zurück in eine, naja, ziemlich harte Realität voller Götterintrigen, menschlichem Leid und eben diesem Kampf um Freiheit.
Sein Weg führt ihn ja dann nach Babylon und direkt rein in die brutale Welt der Sklavenkanäle von Sippa. Das ist schon starker Tobak.
Absolut.
Okay, packen wir das also mal gemeinsam aus, würde ich sagen. Unsere Aufgabe heute, wir wollen da mal tiefer reingehen. Was treibt diesen Mad an? Was sind seine Herausforderungen und welche großen Themen, Widerstand, Führungslast, der Preis der Freiheit stecken da drin? Was macht seine Reise so besonders und was können wir vielleicht daraus lernen, basierend auf diesen Textstellen?
Gute Fragen. Fangen wir vielleicht gleich an diesem sehr seltsamen Ort an, Abzu.
Ja, genau, Abzu. Die Beschreibung ist ja fast schon albtraumhaft, oder? Ein Ort ohne Zeit, keine Sonne, kein Mond. Mad ist gefangen, altert nicht, kann nicht sterben, aber fühlt nur diese unendliche, zermürbende Einsamkeit.
Und er ist ja dorthin gelangt, weil er von Gott Enki überlistet wurde, als er Inanna retten wollte. Diese Isolation, die ist ja kaum vorstellbar. Nicht nur eingesperrt sein, sondern quasi aus der Zeit gefallen.
Exakt. Es ist kein normales Gefängnis, eher so ein existenzieller Zustand. Die Quelle nennt es ja sogar ein Trugbild von Enki mit so einem künstlichen Himmel, wo Selbstertrinken unmöglich ist.
Mads Verzweiflung wird da sehr deutlich. Aber dann kommt ja der Wendepunkt. Ram taucht auf.
Ah ja, Ram. Eine Schlüsselfigur. Und der Text enthüllt ja, dass Ram eigentlich die Göttin Nihursag ist. Getarnt als männlicher Krieger.
Genau. Sie hatte ihm schon mal geholfen. Und jetzt bringt sie ein riesiges Opfer. Sie ermöglicht ihm die Flucht, indem sie, so steht es da, in seinem Körper eindringt, um ihn durch einen geheimen Gang zu führen.
Das muss für Martja auch eine ziemlich beunruhigende Vorstellung gewesen sein.
Aber sie drängt ja zur Eile. Ein faszinierendes Opfer, wirklich. Nihursag bleibt dann quasi als Platzhalter in Abzu zurück, damit Mad rauskommt. Und er findet sich plötzlich im Keller unter dem Eridu-Tempel wieder. Zurück in der echten Welt.
Und dieser Moment, als er nach dieser Ewigkeit in Abzu wieder den echten Himmel sieht, das wird ja sehr eindrücklich beschrieben. Ein Realitätsschock sozusagen.
Ja, und mit ihm ist ja Pugat, eine andere wichtige Figur. Seine Rückkehr mit ihr markiert den Anfang vom nächsten Kapitel. Aber die Welt hat sich in den 8 Monaten seiner Abwesenheit eben verändert.
Und diese Veränderungen, die holen ihn ja dann auch schnell ein. Er hört, dass Arige, sein zerstörter Heimatort, von Ninshubur, Pugats Mutter, wieder aufgebaut wird.
Also macht er sich mit Pugat auf den Weg dorthin. Man spürt richtig seine Hoffnung, wieder nach Hause zu kommen.
Aber die Rückkehr ist dann doch eher, naja, zwiespältig.
Genau, einerseits wird er herzlich empfangen, trifft alte Freunde wie Sherba und Makrut. Der Tempel wurde sogar von Inanna nach ihm benannt.
Aber Arge ist anders, befestigt mit Mauern. Das fühlt sich für ihn fremd an, oder?
Ja, und dann kommt eben die Erwartungshaltung von Ninshubur. Sie sieht ihn als Priester, als Anführer, quasi von der Göttin dazu bestimmt.
Und genau hier beginnt sein innerer Konflikt, nicht wahr? Er fühlt sich schon verantwortlich, klar wegen der Eisenminen in der Nähe, die Arge zum Ziel machen könnten.
Aber seine Lösung ist nicht bleiben und führen, sondern gehen. Um keine Angriffsfläche zu bieten. Diese Führungsrolle, die man ihm da aufdrücken will, die lehnt er ab.
Er will ein Priester ohne Tempel sein, wie es heißt.
Exakt. Er widersetzt sich diesen Erwartungen, dieser schlechten Magie, wie er es nennt, also den gesellschaftlichen oder göttlichen Zwängen. Er will halt seine eigene Form von Freiheit leben, nicht von äußeren Rollen bestimmt sein.
Auch wenn das bedeutet, den scheinbar einfachen Weg abzulehnen. Ein zentrales Dilemma für ihn.
Absolut. Und dieser Wunsch nach einem anderen Weg führt ihn dann ja auch direkt weg von Agaleiche, rein in die nächste Gefahr, Babylon.
Mit Pugat und 20 ausgewählten Kriegern, die Ninshubu ihm mitgibt. Das Ziel ist ja gewaltig, die Pläne der Götter Marduk und Enki durchkreuzen.
Die planen ja offenbar, Suma zu schaden, indem sie diese riesigen Kanäle graben lassen. Für Wasserumleitung oder als militärische Sache, das ist nicht ganz klar.
Und dafür gibt's einen ziemlich riskanten Plan, oder?
Ja, den erklärt Mashnu, ein erfahrener Krieger. Die Gruppe teilt sich. Mardat und einige andere sollen sich absichtlich verhaften lassen, um als Zwangsarbeiter an die Kanäle in Zipa zu kommen. Von innen agieren.
Und die anderen? Puga zum Beispiel.
Die sollen sich als Handwerker oder Händler tarnen. Infos sammeln. Mashnu koordiniert das Ganze. Ein echt waghalsiges Ding.
Und auf dem Weg und in Babylon selbst macht Mardat ja dann wichtige Beobachtungen. Die Texte schildern das ja. Die Pracht der Tempel, Isagila, dieser riesige Turm, der Zikkurat, Itemenanki.
Dort zu den Göttern, ja? Aber er sieht eben auch das Elend, die Strafen, die Macht der Priester. Und ihm fällt auf, er sieht kaum Sklaven in der Stadt selbst.
Und da dämmert's ihm, oder? Das ist seine entscheidende Erkenntnis.
Genau. Er begreift, der Hebel liegt nicht bei der Armee, sondern bei den tausenden Sklaven, die diese Kanäle bauen müssen.
Wenn die aufhören zu arbeiten.
Bricht das ganze System zusammen. Das wird seine Mission. Kein offener Kampf, sondern Widerstand von innen. Subversion statt Konfrontation. Ziemlich clever eigentlich.
Der Plan, sich verhaften zu lassen, klappt dann ja auch auf ziemlich skurrile Art.
Stimmt. Er und Sida, ein Krieger, inszenieren in einer Taverne einen Diebstahl. Bestellen Wein, behaupten Geld weg, beschuldigen den Wirt.
Das provoziert natürlich die Tempelwachen. Festnahme. Matt wird wie geplant zur Kanalarbeit nach Sippa geschickt.
Sida hat ja den Wirt angegriffen, der kriegt wohl eine härtere Strafe. Auspeitschung vermutlich. Und Sippa, naja, das ist die Hölle.
Die Quelle beschreibt das ja sehr drastisch. Zwangsarbeit im Schlamm, Hunger, brutale Gewalt durch Aufseher wie diesen Minku.
Die Menschen werden wie Vieh behandelt. Aber selbst da findet Matt Verbündete. Hako, Shamash, Ninkur, Ansha, Dailen. Anfangs natürlich großes Misstrauen.
Wie knackt er das? Seine eigene Vergangenheit als Sklave spielt eine Rolle, nehme ich an.
Ja, er zeigt sein altes Brandmal aus Uruk. Das schafft wohl eine erste Verbindung. Und dann ist da seine Musik. Er hat ja diese Büyüledil, seine Flöte, dabei.
Ah, die magische Flöte.
Genau. Die Quelle beschreibt ja, wie seine Musik Trost spendet, die Leute fasziniert, ein Stück Menschlichkeit im Unmenschlichen. Das hilft ihm, Barrieren zu durchbrechen.
Aber der Durchbruch kommt erst später, oder? Als er seine Identität preisgibt?
Ja, er zeigt Shamash sein Priestermal und die Sternenkette von Ramnin-Hursag. Aber Shamash glaubt ihm erst nicht, nennt ihn einen Lügner. Argeli Yalanchi. Hoffnung ist da gefährlich.
Verständlich. Was bringt die Wende?
Ein alter Mann, Hamaya, der neu in den Kanal kommt. Hamaya hat früher in Eridu gedient und erkennt Mard. Er sagt, das ist doch der Held, der Inanna gerettet hat.
Diese Bestätigung von außen?
Iber überzeugt dann auch Shamash und die anderen. Plötzlich ist die Legende echt, direkt unter ihnen. Und mit diesem Kern von Vertrauten beginnt Mard seinen Widerstandsplan.
Aber kein offener Aufstand, sagtest du?
Nein, erstmal subtil. Arbeit verlangsamen, Sand ins Getriebe streuen. Und gleichzeitig Gerüchte verbreiten über einen kommenden Retter aus Arke.
Hoffnung säen, die Aufseher verunsichern. Psychologische Kriegsführung sozusagen.
Genau. Und die Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer unter den Tausenden. Der passive Widerstand beginnt zu wirken.
Das kann ja nicht lange gut gehen, das fällt doch auf.
Natürlich. Die Arbeit wird langsamer, die Leute murren, die Gerüchte kommen bei den Aufsehern an, bei Priester Nemrut und Kommandant Chamut. Die werden nervös.
Und versuchen gegenzusteuern?
Klar. Mit Versprechungen, Dienst in Marduks Tempel, wenn der Kanal fertig ist, aber auch mit noch mehr Härte.
Und Mart? Weicht er zurück?
Im Gegenteil. Eskalation. Er nutzt Kais, einen argen Krieger in der Essensausgabe. Lässt ihn Sinameki, also Senna, ins Essen mischen.
Oh, das Kraut, das hat Folgen.
Heftige Folgen. Massenweise Magen-Darm-Erkrankungen. Die Arbeit liegt tagelang lahm. Sklaven, sogar Wachen sind betroffen. Das reinste Chaos.
Eine krasse Aktion. Nemruts Antwort lässt sicher nicht lange auf sich warten.
Die ist brutal. Er ordnet Nachtarbeit an, um die Zeit aufzuholen. Das bringt das Fass zum Überlaufen.
Die Sklaven weigern sich.
Ja, angestachelt von Marts Gruppe, verweigern sie offen die Mehrarbeit. Die Lage ist extrem angespannt. Und genau dann
kommt der Verrat. Oh nein.
Wer?
Ein junger Mann. Zeremma. Jemand, dem Mart wohl vertraut hat. Warum? Angst? Belohnung? Unklar. Er verrät Maat und den Plan an Nemrut.
Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Genau. Gleichzeitig nähert sich eine sumerische Armee Babylon. Kommandant Chemut muss Truppen vom Kanal abziehen. In diesem Durcheinander schlägt Nemrut zu. Jeremaatse identifiziert Maat öffentlich. Festnahme.
Und dann die öffentliche Folterung. Die Szene ist ja wirklich grausam beschrieben.
Ja, sehr. Maat am Pfahl, ausgepeitscht vor allen anderen. Um seinen Geist zu brechen und den der Sklaven. Aber er erträgt es stoisch, schreit nicht.
Das muss die anderen ja eher noch bestärkt haben.
Ja, und die Peiniger frustriert. Nemrut nimmt ihm Flöte und Kette weg, wirft sie in den Graben. Symbolische Zerstörung.
Greifen seine Freunde ein?
Es kommt zu tragischen Opfern. Shamash versucht wohl was, wird sofort getötet. Hakko attackiert daraufhin den Aufseher Minku, verletzt ihn schwer, wird aber selbst niedergestochen.
Furchtbar. Der Aufstand im Kleinen wird blutig beendet.
Ja. Nemrut verkündet nach 43 Hieben Mads vermeintlichen Tod. Es scheint alles verloren. Ein absoluter Tiefpunkt.
Echt ein brutaler Moment. Aber das ist nicht das Ende, oder? Die äußeren Ereignisse greifen ein.
Genau. Die sumerische Hauptstreitmacht kommt. König Kur von Mada. Das löst totales Chaos am Kanal aus. Die Babylonier dort sind in Auflösung.
Und Gutan, der arge Krieger?
Der erkennt die Chance. Aktiviert den ursprünglichen Fluchtplan von Ninshubur. Rückzug zum Tigris.
Also ein riesiges Durcheinander.
Total. Fliehende Sklaven. Gutans Krieger, die einen Korridor sichern wollen. Versprengte Babylonier. Die neuen Sumerer. Ein Riesenkampf.
Und weitere Verluste?
Ja, leider. Hama, der alte Mann, und Daylan. Sie sterben im Getümmel, als sie andere Schützmer wollen.
Und Matt selbst? Der Todgeglaubte?
Sein Schicksal ist da etwas unklar. Er entkommt irgendwie. Ein Mann hilft ihm bei Sippa. Wer genau, sagt die Quelle nicht. Er überlebt, sieht die Zerstörung.
Und diese Flutwelle, die den Kanal überschwemmt?
Ja, ausgelöst durch die Kämpfe oder vielleicht was anderes. Er deutet das als göttliches Urteil über Babylon.
Währenddessen spielt Pugogat ihre Karten aus.
Und wie? Sie ist bei den sumerischen Anführern, König Kur, den Priestern Isimut und Chotach, und verhandelt unglaublich geschickt.
Sie nutzt die Situation.
Absolut. Sie beansprucht die Sklaven für sich, erklärt Tausende kurzerhand zu Argele, Leuten aus Arge, stellt sie unter ihren Schutz. Und es klappt.
Unglaublich. Wie viele folgen ihr?
Etwa 4000 befreite Sklaven folgen ihr nach Arge.
Wahnsinn. Und dort?
Aber sie hat sie verändert.
Fundamental.
Sie ist jetzt eine mächtige Festung. Hohe Mauern. Ganz anders als der Ort, den Maat kannte und verlassen hat.
Und das bringt uns zum Epilog. Ein bitterer Nachgeschmack, finde ich.
Ja. Jahre später kommt Maat zurück nach Arge. Sieht die Mauern, die militarisierte Stadt.
Und erkennt sie nicht mehr als sein Arge.
Das, wofür er gekämpft hat.
Genau.
Er fühlt sich entfremdet. Das Ideal einer vielleicht offeneren Gemeinschaft scheint verloren. Und er zieht weiter, ohne sich zu erkennen zu geben. Fast tragisch.
Puh, was für eine Reise. Von dieser Leere in Apsu, durch die Hölle von Sippa zu Andenführer, Folter überlebt und am Ende kann er mit dem Ergebnis, dem geretteten, gewachsenen Arge, nichts mehr anfangen.
Das wirft schon fundamentale Fragen auf, findest du nicht auch? Die Befreiung ist da. Arges ist stark. Tausende sind frei. Aber der Initiator Maat findet darin keinen Platz.
Hat die Transformation, die er angestoßen hat, den Ort so verändert, dass er ihm fremd wurde? Ist das der Preis für Sicherheit?
Das ist eine starke Frage. Und die möchten wir dir, der du uns diese Quelle gegeben hast, mitgeben. Was war Maats eigentliches Ziel? Nur die physische Befreiung? Die Rettung von Arge? Aber nach seiner Vorstellung?
Oder war es eine tiefere, persönliche Suche nach einer Freiheit von Zwängen, von Erwartungen, vielleicht sogar von den Strukturen der Macht und Sicherheit selbst, sodass er am Ende das Erreichte für sich ablehnen musste?
Und was sagt uns das über Freiheit? Kann man sie für andere erkämpfen, aber selbst darin keinen Frieden finden, wenn das Ergebnis den eigenen Werten widerspricht? Ist der Preis für Sicherheit immer der Verlust bestimmter Ideale?
Fragen, die weit über diese Geschichte hinausgehen. Über Führung, Revolution und den schmalen Grat zwischen Befreiung und neuen Unfreiheiten.
Absolut. Stoff zum Nachdenken.
Vielen Dank, dass du diese wirklich packenden und ja auch nachdenklich stimmenden Einblicke mit uns geteilt hast. Das war intensiv. Bis zur nächsten Erkundung.